What the heck?
What the heck is?
What the heck is
happening?
What the heck is happening?
Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Trending Topic Podcasts. Mein Name ist Julia Gerber. Carina Zehetmeier ist KI-Expertin. Sie ist außerdem Rechtsexpertin und hat mehrjährige Erfahrung in internationalen Organisationen. Aber wieder zurück zur KI. Seit sie auf dem Markt ist, ist Carina als Speakerin auf Veranstaltungen rund um das Thema künstliche Intelligenz sehr gefragt. Sie ist sehr umtriebig im KI-Sektor und weil ich sie in der Vergangenheit schon einmal interviewen durfte, weiß ich, wie sehr sie für das Thema brennt. Vor allem schlägt ihr Herz für künstliche Intelligenz in Verbindung mit Recht, Ethik und der Gesellschaft. Darum betreibt sie gleich zwei KI-Unternehmen, die Paper One und die AI Lens GmbH, über die sie uns heute mehr erzählen wird. Aber bevor es losgeht, gibt es noch eine Botschaft unseres Werbepartners.
Gründerinnen und Gründer, aufgepasst! Der österreichische Webhoster World4You unterstützt vielversprechende Businessideen mit 10.000 Euro Startkapital. Nutze bis zum 16. April 2024 die Chance und reiche dein Projekt ein. Unter world4you.com bekommst du alle Informationen zu dieser spannenden Initiative World4You im Web daheim.
Carina, schön, dass du hier bist und dir Zeit genommen hast, um über künstliche Intelligenz zu quatschen.
Ja, hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Ich freue mich wirklich sehr, hier zu sein.
Wir leben ja in einer Zeit, in der sich jedes Unternehmen bis zu einem gewissen Grad mit KI auseinandersetzen muss. Was ist denn da besonders wichtig zu beachten für Unternehmen?
Ja, also das ist tatsächlich ein Thema, was mich in meiner beruflichen Gegenwart sehr beschäftigt. Viele Unternehmen, die ein bisschen überflutet sind von Infos, von neuen Technologien, Tools, die auch anfragen, Workshops für viele Tools, Testings und so weiter zu machen und dabei gar keinen Fokus rund um das Thema haben. Und ich glaube, das ist wirklich eines der Themen, die zurzeit sehr wichtig sind, den ganzen Entwicklungen zwar zu folgen, aber sich dann auf gewisse für einen Bereich, in dem man arbeitet, wichtige Kompetenzen und auch Schlüsseltechnologien oder Einsatzgebiete von KI zu beschränken und damit auseinanderzusetzen. Ganz wichtig ist es, dass man auch die ganze Organisation, das ganze Unternehmen in diesen Prozess mitnimmt, weil das Thema KI bringt viele Ängste auch mit sich, Ängste auch um den Arbeitsplatz, um die Zukunft und so weiter. Das heißt, es ist wirklich fundamental, auch alle Menschen in einem Unternehmen, die irgendwie bereit dazu sind, in diesen Prozess einzubauen und zu zeigen, wie man einfach in der Zukunft durch eben gewisse neue Generative AI Anwendungsfälle effektiver, effizienter und besser arbeiten kann. Aber man darf natürlich dabei auch den Datenschutz und sensible Daten generell des Unternehmens, Copyright-Aspekte und alles, was dazugehört, nicht vergessen. Das heißt, es ist wichtig, sich mit dem Thema auf einer Metaebene zu beschäftigen. Dann, wenn es um den Anwendungsfall geht, wirklich zu schauen, was kann man im Unternehmen machen. Und hier aber auch die rechtlichen, ethischen Aspekte auf jeden Fall mitdenken, weil der blinde Einsatz von KI im Unternehmen kann natürlich zu einem großen Schaden und auch Verletzung von Data Privacy oder anderen Rechten führen. Ja.
Jetzt betrifft KI uns ja eigentlich alle. Gibt es eigentlich irgendeinen Sektor, wo du sagst, dafür ist KI nicht relevant, da sollte KI besser nicht verwendet werden?
Ich sehe da jetzt zwei Fragen. Das eine ist, gibt es einen Sektor, wo es nicht verwendet werden kann? Und das fällt mir tatsächlich sehr schwer, ein Einsatzgebiet zu finden, wo KI nicht Anwendung finden könnte. 2017 hat Andrew Ng, Stanford-Professor und selbst Gründer, gesagt, jede Branche wird von KI betroffen sein, es ist die neue Elektrizität. Und dann hat er das Beispiel von einem Friseursalon genannt, aber sogar da kann man KI anwenden, eben wenn es um das Gesicht in einem Tablet wiederzuspiegeln geht und gewisse Frisuren auszutesten und vielleicht auch Verträglichkeit gewisser Produkte in der Zukunft vorherzusagen. Also ich würde sogar hier die KI-Anwendbarkeit sehen, also es fällt mir schwer, einen Bereich zu Orten, wo es wirklich gar kein Anwendungsgebiet gibt. Letztlich müssen alle Unternehmen irgendwo ein Marketing und Verkauf machen und spätestens dann schlagt KI voll zu. Ja, und wo es vielleicht nicht verwendet werden sollte, das ist eine andere Frage, so eine ganz wichtige, die uns als Gesellschaft jetzt total trifft. Und genau deswegen gibt es auch den AI Act. Und wo ist natürlich... Also ich glaube, das ist genau das, wo wir im AI Act auch sagen, das sind Anwendungen, die wir nicht haben wollen in unserem gesellschaftlichen Gefüge. Also diese Idee des Social Scorings zum Beispiel, dass man Daten in jeden Lebensbereich sammelt und dann verknüpft und von einem Lebensbereich sich die Daten auf den nächsten auswirken. Also zum Beispiel, wenn man bei Rot über die Ampel geht, kriegt man Minuspunkte und das wirkt sich dann negativ für die Kreditvergabe aus zum Beispiel. Also sowas möchte man nicht, dass man natürlich KI für missbräuchliche, manipulative Zwecke einsetzt. Hier ist natürlich eine große Fragestellung, wo ist die Abgrenzung zwischen missbräuchlichen Einsatz, wo man wirklich auch Schwächen ausnützt, und der Grenze zwischen dem Marketing, wie es halt heute stattfindet, wo wir auf unsere persönlichen Interessen zugeschnitzt eben Anzeigen bekommen, das, was nach wie vor erlaubt sein soll. Aber hier soll eben mit dem AI-Act auch eine Grenze gezogen werden.
Ja, das klingt ja fast nach einer Black Mirror-Folge, dass man Minuspunkte sammelt beim Rot über die Straße gehen. Das heißt, die ethischen Grundregeln sind da sehr wichtig, wenn es um die Anwendung der KI geht.
Genau, und da sind eben jetzt wir wirklich als Gesellschaft, aber auch die Gesetzgeber, die EU als Gesetzgeber, gefragt. Und es ist auch das, was gerade im KI-Act passiert, also einfach herauszufiltern, welche Anwendungsfälle wollen wir als Gesellschaft nicht haben. Und ich glaube, wir können uns darauf einigen, es gibt einfach Anwendungsfälle, auch zum Beispiel für gewisse Zielgruppen, wo es um Ausnutzung gewisser Schwächen geht, wie Menschen mit gewissen Einschränkungen oder Kinder, die vielleicht leichter hineinfallen in gewisse Tricks. Natürlich rechtswidrige Einsatzgebiete, wo man sagen kann, okay, man hat eben jetzt die ganze Möglichkeit, also man hat die Möglichkeit, durch Deepfake-Stimmen Videos zu generieren und natürlich hier vielleicht illegalerweise CEOs oder Unternehmen und Buchhaltungsabteilungen aufzufordern, gewisse Zahlungen zu machen, oder eben auch großes Thema für uns Frauen, was jetzt auch sehr brisant war kürzlich, Revenge Porn oder sexuelle Darstellung von Frauen als solches, oder natürlich auch ganz besonders im Blickfeld sind hier Menschen, die generell exponiert sind, also Politiker, Politikerinnen. Also da kommt einiges auf uns zu und das wollen wir halt als Gesellschaft nicht, und darum muss das auch klar verboten werden. Ja.
Ja, kannst du auf das Beispiel mit den Frauen nochmal eingehen? Was ist da genau passiert?
Also das war jetzt gerade Taylor Swift, also super aktuell letzte Woche, glaube ich, wo sie eben sexualisiert, ich glaube mit Nacktfotos dargestellt wurde. Das Ganze hat dazu geführt, dass, glaube ich, ich bin jetzt da nicht hundertprozentig drinnen, aber ich glaube, X, also Twitter, ehemalig Twitter, hat sogar, also man konnte, glaube ich, gar nicht mehr Taylor Swift suchen, weil so viel rund um diese Nacktfotos, die KI generiert waren, passiert ist. Vielleicht ein positiver Aspekt dazu: angeblich haben sich die Swifties, also die Fans von Taylor Swift, dann eben auch geoutet, dass sie selbst schon teilweise Opfer von solchen Angriffen waren. Natürlich ist ein bisschen zu befürchten, dass es generell auch als Waffe gegen Frauen eingesetzt werden könnte. Also dieses ganze Thema von eben Darstellung von Bildern. Und wir müssen dann schauen, wie man diese Bilder wieder vom Internet herunterbekommt oder vom Netz herunterbekommt. Aber natürlich einmal online, einmal Schaden angerichtet, bleiben diese Bilder im Kopf und haben natürlich für uns Individuen sehr weitreichende Konsequenzen. Also ich möchte übrigens nicht sagen, dass das nicht Männern auch passieren kann, aber man sieht es eben jetzt schon als Einsatz im Hinblick auf gewisse Themen, die vor allem uns Frauen treffen. Ja,
das nimmt ja Ausmaße an, die man sich irgendwie vor einem Jahr wahrscheinlich noch gar nicht hätte vorstellen können. Und damit eben diese Dinge nicht passieren, wird da der AI Act der EU Einhalt bieten?
Ja, also grundsätzlich verbietet der EU AI Act nicht grundlegend die Deepfakes, weil die haben natürlich auch viele positive Aspekte, wo wir Bilder generieren können für künstlerische Marketingzwecke und so weiter, oder vielleicht auch für Einsatzgebiet um Verbrechensbekämpfung. Man denkt dann zum Beispiel an kinderpornografische Darstellungen. Angeblich werden Deepfakes verwendet, um so auch Tätern auf die Schliche zu kommen. Aber das grundsätzlich natürlich für diesen strafrechtswidrigen Einsatz greift über den AI-Act hinaus jetzt schon existente Gesetzeslage, die wir haben. Also eben vom Strafrecht über unter anderem natürlich auch das ganze Thema Hass im Netz, was in Österreich sehr prominent auch adressiert wurde. Ja.
Mhm. Welche Hoffnung setzt du denn in den AI-Act der EU? Also welchen Input muss der auf jeden Fall haben?
Also die große Herausforderung, die ich sehe als Unternehmerin selbst, ist es eben, wirklich einerseits einen Rahmen zu schaffen, der sicherstellt, dass unsere Rechte so gut wie möglich geschützt werden, dass wir auch auf Einhaltung dieser Rechte uns durchsetzen können als Individuen und quasi diesen Menschenrechtsschutz vorangetrieben wird, aber gleichzeitig auch Innovation gefördert wird. Und ich denke, das wird sich jetzt quasi zeigen, ob das Instrument dafür geeignet ist. Natürlich ist ein Rechtsrahmen immer auch gewissermaßen Rechtssicherheit. Und das bedeutet, wenn man weiß, in welchen Rahmenbedingungen man sich bewegt, dann kann man auch sicher und mit gutem Vertrauen eigentlich voranschreiten. Aber wir stehen trotzdem vor Herausforderungen, weil in der wirklichen Frage dann, also der AI Act ist ja hat quasi eine Risikoeinschätzung. Und wenn es darum geht, dann wirklich Anwendungsfälle da einzuordnen, ist es im Einzelfall gar nicht so leicht. Und ich glaube, hier kommt auch dann die große Rolle der Servicestelle unter anderem oder generell auch von europäischer Ebene noch, Best Use Cases vorzugeben und zu zeigen, welche Anwendungsfälle konkret wo auch dann eingeordnet werden sollen. Also diejenigen, die nicht schon explizit im AI Act hervorgehoben werden. Genau, also hier werden wir viele Fragezeichen sehen und hier ist wichtig, Unternehmen auch an der Hand zu nehmen und zu begleiten in diesem Prozess und nicht alleine zu lassen und auch nicht einfach nur zu penalisieren, sondern wirklich aktiv bei der Gestaltung und im richtigen Weg zu unterstützen.
Ja. Der AI Act bleibt also eine Herausforderung. Du betreibst ja auch zwei ziemlich neue KI-Unternehmen, zumindest eines davon ist sehr, sehr neu, PiperOne. Heißt das eine, das du mit deinem Bruder betreibst, worum geht's denn da?
Also PiperOne betreibe ich tatsächlich mit meiner Kollegin Gabriele Bollig-Fügel. Und sie ist eben Mathematikerin und Compliance-Expertin. Und gemeinsam haben wir uns eben zum Ziel gesetzt, Unternehmen genau in diesem Compliance-Prozess auch zu begleiten. Das heißt, wir bauen eine Plattform, die es Unternehmen ermöglichen soll, auf technischer, organisatorischer Ebene den gesetzlichen Anforderungen und hier allen voran den AI Act gerecht zu werden. Wir machen das, indem wir die Unternehmen in einem Fragenflow quasi wichtige Themen abfragen und das Ganze dann auch abbilden und am Schluss darlegen können und auch freigeben können für Behörden oder Zertifizierungseinrichtungen, wie das Unternehmen sich quasi mit den schwierigen Themen rund um die KI-Entwicklung auseinandergesetzt hat.
Okay, ist das einzigartig in Österreich?
Tatsächlich wüsste ich jetzt kein anderes Unternehmen, was das bis jetzt tut. Gabi und ich, wir beschäftigen uns tatsächlich seit 2,5 Jahren mit dem Thema. Also wir haben vor 2,5 Jahren den AI Design Sprint Legal und Ethics entworfen. Und unsere Idee war, oder ist noch immer, also das Tool wird jetzt so richtig spannend und ist auch der Onboarding-Prozess auf diese Plattform. Und die Idee ist, an einem Tag quasi abzufragen oder zu evaluieren, wenn man eine KI-Komponente entwickeln oder einführen möchte oder einen Prozess automatisieren möchte, schauen wir uns eben die rechtlichen Aspekte an, also AI Act, Liability, also Haftungsrichtlinie, die Datenschutzerklärung und andere relevante Gesetze, wo wir einfach ein Gefühl versuchen zu ermitteln und zu unterstützen bei der Selbsteinschätzung des Risikos. Und auf der anderen Seite leiten wir vom Value-Based Engineering die Stakeholder, betroffenen Menschen und oder Menschengruppen und Werte ab. Und von da schauen wir uns dann die ethischen Anforderungen mit Worst- und Best-Case-Szenarien an und erstellen von da aus auch ein gewissermaßen ein Fundamental Rights Impact Assessment, also eine Folgenabschätzung für potenzielle Menschenrechtsverletzungen und wie man hier eben entgegenwirken kann.
Okay, und da gibt es ja auch eine App. Was kann man in der alles tun?
Genau, also die App ist quasi die Plattform, wo wir dann diesen Prozess abbilden und abfragen und hier auch mit gewissen Berechtigungssystemen Zugriff auf die Dokumentation im Hinblick auf AI Act und andere Gesetze ermöglichen. Aber was wir sonst noch im Unternehmen machen, ist, wir unterstützen auch Unternehmen in diesem AI-Transformation oder Change-Prozess. Das heißt, wir gehen wirklich aktiv in die Unternehmen und machen auch hier Schulungen für den gesamtheitlichen rechtskonformen Einsatz von KI und populären Tools im Unternehmen und begleiten so auch im Hinblick auf KI-Strategie, was man quasi beachten muss, wenn man als Unternehmen jetzt diesen Weg einschlägt.
Und gibt es da schon viel Nachfrage von Unternehmen?
Ja, also grundsätzlich schon. Wir gründen tatsächlich erst am Freitag, aber wir sind halt mit unserer Unternehmerstruktur gut aufgestellt und bedienen und servicieren jetzt schon Unternehmen und haben eigentlich eine sehr große Nachfrage, eben wirklich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mitzunehmen in den Prozess, zu motivieren, aber auch zu alarmieren, dass es eben gewisse Sachen gibt, die man nicht tun darf aus rechtlicher, datenschutzrechtlicher Perspektive. Und andererseits natürlich beschäftigen sich hier alle mit dem Thema KI. Wir werden da schon angefragt, wie man eben jetzt diesen rechtssicheren Weg in die Zukunft starten kann und sind da sehr aktiv dabei, ja.
Meine nächste Frage bezieht sich darauf, was Österreich denn braucht, um erfolgreich in der Ära von künstlicher Intelligenz agieren zu können. Da liefert euer Unternehmen mit PiperOne auf jeden Fall schon mal viele Antworten, so wie sich das gerade angehört hat. Aber was braucht man denn vielleicht sonst noch, um eben als Staat Österreich erfolgreich in das KI-Zeitalter zu schreiten?
Also ich bin tatsächlich der Meinung, dass die Idee, jetzt schon eine Servicestelle einzurichten, eine sehr gute ist, einfach um sich frühzeitig auch auf den AI Act und dessen Umsetzung vorzubereiten und auch zu definieren, wie kann man jetzt konkret Unternehmen in diese Richtung unterstützen. Andererseits natürlich, was auf alle Fälle wichtig ist, ist auch Investitionen. Also es braucht Geld und auch neben dem Geld, also vor allem auch für Schlüsselforschung, Technologie und Forschung, aber auch neben Geld natürlich auch ein Mindset. Grundsätzlich als KI-Unternehmerin seit einigen Jahren kann ich sagen, also es ist selten, dass alles beim ersten Anlauf klappt. Das heißt, es werden auch Sachen schiefgehen, es werden Fehler passieren und man braucht halt auch als Standort und Unternehmen generell diese Einstellung, dass nicht alles beim ersten Anlauf klappt, dass man vielleicht auch gewisse Prozesse wiederholen muss und vielleicht auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, denen das Spaß macht und die diese Themen vorantreiben, auch ihnen einen gewissen Gestaltungsfreiraum zu geben. Und hier, glaube ich, sollten wir ganz besonders eben auch auf diese Interdisziplinarität setzen. Also meiner Meinung nach ist KI wirklich nicht nur ein technologisches Thema, sondern geht weit über das hinaus. Das sehen wir übrigens auch im Verein Women in AI so. Und wenn wir uns eingestehen, dass KI nicht nur eine Technologie ist, sondern ein großes Konstrukt, das auf uns alle Auswirkungen hat, dann müssen wir auch einbezogen werden in diesen Prozess. Und das wird mich zum nächsten Thema bringen. Also ich glaube, wir haben eine florierende AI-Community in Österreich, also Netzwerke, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Und ich glaube, hier ist auch ein guter Hebel und Ansatz, das Thema aktuell immer weiter voranzutreiben, zu diskutieren und vielleicht auch hier zu unterstützen und den Communities auch zu helfen und zu florieren. Und wiederum können die Communities helfen, Menschen, die vielleicht jetzt noch gar nicht gedacht haben, dass sie irgendwo in der KI-Branche Fuß fassen könnten oder eine Rolle spielen könnten, können sehr wohl tolle Domain-Expertise einbringen. Und ohne Domain-Expertise können wir auch quasi die Technologie gar nicht in die Umsetzung bringen. Das heißt, viel Awareness, auch dass andere Kompetenzen als nur rein technische gefragt sind, um gute Lösungen für uns zu generieren, die die Zukunft für uns gestalten. Und ja, ich würde sagen, auch eben Weiterbildungsmaßnahmen, auch wirklich vielleicht auf den Unis, dass man über die Felder Disziplinen hinweg wegdenkt und dieses Thema mitnimmt und so auch das Interesse in die Richtung bringt. Und ich glaube, wir können uns sehr gut mit gewissen präzisen Anwendungsfällen und also wirklich mit den Anwendungsfällen auch hier hervortun. Ja.
Du sprichst ein paar ganz wichtige Punkte an. Ich möchte noch mal kurz auf die KI-Servicestelle zurückkommen. Die wurde ja erst letzte Woche im Nationalrat beschlossen und sie soll vor allem Rechtssicherheit für Klein- und Mittelbetriebe schaffen, aber auch Bürgerinnen in Sachen KI beraten. Und neben Spanien und den Niederlanden sind wir eines der ersten Länder, das über so eine KI-Servicestelle verfügt. Du hast es schon gesagt, du findest das eine sehr positive Entwicklung. Was genau versprichst du dir jetzt von dieser KI-Servicestelle? Welchen Aufgaben wird sie nachgehen?
Also ich würde mir wünschen, dass die KI-Servicestelle die erste Anlaufstelle ist für Bürger und Bürgerinnen einerseits. Also dass man die auch nicht vergisst, die dürfen nicht vergessen werden. Und andererseits natürlich auch für Unternehmen. Also diese Idee, man beschäftigt sich gerade mit dem Thema KI, weiß aber nicht, wo man startet. Hier würde ich mir wünschen, dass man wirklich niederschwellig einfach jemanden dort erreicht, seine Fragen stellen kann und dann auch die richtigen Antworten bekommt auf Fragen und Unterstützung bekommt. Leider, ich glaube nicht, dass es möglich sein wird, für Unternehmen Risikokategorisierungen vorzunehmen. Aber was auf jeden Fall notwendig sein wird, sind eben diese gewissen Best-Practice-Anleitungen. Vielleicht auch eben, wenn man schon ein bisschen mehr Erfahrung hat, zu sammeln, also was fällt unter Hochrisiko oder welche Unternehmen haben sich wo eingeordnet, mit welchen Use Cases. Es wäre vielleicht eine neue Landscape, die man machen könnte, also eine Risiko-Landscape, wo man sich anschaut, welche Unternehmen sich mit welchen Use Case wo eingeordnet haben und vielleicht von da auch ein bisschen Orientierung zu geben. Aus Bürgerinnen- und Bürgersicht glaube ich, dass es wirklich wichtig sein wird, dass man auch sich wirklich beschweren kann oder sagen kann, okay, ich glaube, meine Rechte sind durch eine KI verletzt worden und niemand reagiert oder ich verstehe nicht, wie das System funktioniert, niemand erklärt es mir, ich kriege keine Antworten auf meine Fragen, wie diese Entscheidung zustande gekommen ist. Also ich denke, dass es schon wichtig ist, dass vor allem auch Bürger und Bürgerinnen hier eine Anlaufstelle haben, die über ihre Rechte informiert werden und hier eine Basis geschaffen werden kann. Ja, grundsätzlich glaube ich auch, dass es toll wäre, wenn es rundherum auch eine Community gibt, die das ganze Thema aufgreifen würde und wo man vielleicht auch Netzwerke hat, die sich mit diversen Themen beschäftigen und wo man dann auch weiterleiten kann. Also das wäre so meine, wirklich diese niederschwellige Erreichbarkeit, wo man wirklich auch weitergeleitet wird, an der Hand genommen wird und gewisse Infos bekommt. Das würde ich mir auf alle Fälle wünschen.
Ja, es wird sich zeigen, ob das dann auch tatsächlich so sein wird. Gleichzeitig wurde ja auch ein AI Advisory Board of Austria beschlossen, in dem du Mitglied bist. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich habe deinen Posting auf LinkedIn gelesen. Weißt du schon ungefähr, welche Aufgaben dabei auf dich zukommen werden und wäre so eine Risikolandschaft für Unternehmen, die mit KI agieren, etwas, das man in dem Bereich entwickeln kann?
Also diese Idee ist mir übrigens jetzt gerade im Gespräch eingefallen.
Super.
Nein, aber ich habe mir gerade gedacht, vielleicht könnte man ja da das Women in AI könnte sich ja vielleicht diesem Thema ein bisschen widmen, wobei ja gar nicht klar ist, ob das dann überhaupt so öffentlich kommuniziert wird und so klar verfügbar ist. Ja, also zu meinen Aufgaben, also erstens, ja, ich bin sehr geehrt, dass ich Teil dieses hochrangigen Expertinnen-Gremiums sein darf. Und ja, die Rolle an sich besteht primär darin, sich auszutauschen, aktuelle Entwicklungen mitzugeben, auch Vorschläge in der Ausgestaltung der Servicestelle und auch der kommenden KI-Strategie oder Überarbeitung der KI-Strategie. Und ich persönlich sehe meine Aufgabe eben ganz stark darin, einerseits als Unternehmerin auch die Wirtschaft zu vertreten, in dem Hinblick, dass Unternehmen auch konkrete Ansprechpersonen brauchen. Und andererseits natürlich als Präsidentin des Vereins Frauen in Künstlicher Intelligenz liegt ein ganz großer Schwerpunkt auch auf diesem Diversity-Aspekt und der Idee, dass die Technologie uns allen gerecht werden muss, damit wir überhaupt erst zufrieden sein können. Also sehe ich so meine Rolle in diesem Gremium. Tatsächlich haben wir uns seit der Entstehung noch nicht zusammengesetzt, was natürlich unter anderem daran liegt, dass wir auch auf die Finalversion des EU-AI-Acts warten.
Genau, außerdem wurde das ja noch nicht vor langer Zeit beschlossen, dass es dieses Gremium überhaupt geben wird. Kannst du uns ein paar Namen nennen? Wer ist denn noch mit dir mit an Bord?
Ja, also ganz besonders freue ich mich über die beiden Kolleginnen, die an Bord sind. Also unter anderem Sabine Kössigi, Professorin an der TU Wien. Sie ist auch Mitglied des UNESCO-Beirats und eine absolute Expertin, wenn es um das Thema Ethik und KI geht. Und auch über Clara Neppel. Sie ist die Geschäftsführerin, glaube ich, von IEEE in Wien oder die Leiterin von IEEE, also dem Standard Setting Committee in Wien. Und ich freue mich sehr, da gemeinsam zusammenzuarbeiten.
Machen wir noch einen Ausflug zu deinem zweiten Unternehmen, zu AI Lens. Was ist da die Kernaufgabe?
Ja, danke für die Frage. Tatsächlich ist es jetzt für mich auch die erste Möglichkeit, mich hier zu orten. Und zwar, wer mich kennt, weiß, ich habe vor einigen Jahren, 2019, gemeinsam mit einem tollen Team die Textastic GmbH gegründet. Und wir haben hart gekämpft, um die Einkommensteuererklärung durch KI so weit wie möglich zu automatisieren, sind aber leider an ein paar verschiedenen Faktoren gescheitert. Und ich möchte das explizit hier sagen, weil einfach Scheitern dazugehört, was ich auch schon angesprochen habe. Es wird nicht jedes KI-Projekt funktionieren und es wird auch Fehlschläge geben. Und
genau so ist es.
Ja, haben wir am eigenen Leib jetzt erfahren. Es war eine super spannende Zeit und ich glaube, es war wirklich auch die Voraussetzung für all das, was sich daraus ergeben hat. Ja, wollte das eben nur ansprechen. Und außer Textastic haben wir, die ich gemeinsam mit meinem Bruder habe.
Was ist das Unternehmen, das du gemeinsam mit deinem Bruder führst?
Genau. Und wir hatten auch zwei weitere Mitgründer und die haben das Unternehmen jetzt verlassen und wir haben es übernommen und das ist jetzt die AI Lens GmbH und die macht jetzt ganz was anderes. Also wir machen einerseits Bootcamps in Österreich, aber auch auf den Kanarischen Inseln, wo es darum geht, wirklich aus dem normalen Alltag rauszukommen und in einem komplett neuen Setting mit neuen Leuten sich diversen AI-Themen zu widmen. Also einerseits von Software Engineering zu Machine Learning und wie man auch Software Engineering verbessern kann durch Machine Learning und AI. Und andererseits AI Business Leader, also diese Idee, wo starte ich die Strategie, wie bringe ich das ins Unternehmen? Und was muss ich dafür tun? Was sind die Voraussetzungen, um das auch richtig zu machen? Und was wir auch machen, ist eben vertrauenswürdige KI-Entwicklung, weil wir hier einfach sehr viel Erfahrung gesammelt haben. Also wir wissen von unserem Vorprojekt, wo wir auch gefördert wurden von der AWS Austria für die Trustworthy AI, also für Trustworthy AI Development, haben wir einfach sehr viel gelernt. Wir wissen, wie wir ethische Prinzipien von Anfang an technisch mit abbilden, sind hier dabei, eben Unternehmen in diese Richtung zu begleiten. Und letztlich, was wir jetzt noch machen oder wo wir gerade dran arbeiten, ist tatsächlich ein Gen AI Detection Tool im Hintergrund, also in zweiter Instanz, wo wir versuchen, einerseits das Halluzinieren zu limitieren für gewisse Anwendungsfälle, Bias zu detekten und zu korrigieren, bevor das Ganze eben an End-User ausgerollt wird und auch Prompt Injection zu minimieren. Also wir arbeiten gerade an so einem Korrektiv, das hat aber noch keinen Namen, das Tool. Drum, ja, einmal so ein Teaser zu dem, an was wir gerade so arbeiten in der AI Lens GmbH.
Einige Projekte auf jeden Fall. Eine Frage zum Bootcamp. An wen richtet ihr euch denn da? Also wer ist die Zielgruppe? Außer Business Leader.
Primär eben Business Leader, also eben CEOs, C-Level, aber auch kleinere Entrepreneurs und andererseits Software-Developer, Engineers, die eben versuchen oder die ihr Software-Level durch AI auf das nächste Niveau heben wollen und einfach 10-mal so effektiv, schnell und gut programmieren können wollen und auch ein bisschen in das Machine-Learning-Thema eintauchen wollen. Ja.
Wir als Trending Topics werden auf jeden Fall weiter verfolgen, wie sich AI Land weiterentwickelt. Jetzt komme ich auch schon zu meiner letzten Frage. Und zwar damals, das ist schon einige Monate her, als ich dich interviewt habe, habe ich dich auch nach Buch- und Filmtipps gefragt für alle, die sich mit dem Thema KI näher auseinandersetzen wollen. Möchtest du die hier an dieser Stelle nochmal nennen? Was muss man denn unbedingt lesen? Welchen Film zum Thema künstliche Intelligenz sollte man unbedingt gesehen haben?
Also mein absoluter Lieblingsfilm zum Thema ist Her. Und ich habe mich jetzt vor kurzem erst für eine Keynote auf dieses Thema mit Chatbots und wie sich das auf unsere Psyche auswirkt beschäftigt. Und es ist tatsächlich so, dass sich Menschen in Avatare und einfach die Software dahinter verlieben können. Und daher hat er viel mehr Reales, als was man eigentlich glaubt. Und eine Serie, die ich persönlich wirklich extrem genossen habe, ist eine russische Serie. Ist schon etwas älter und sie heißt Better Than Us. Also da geht es eigentlich um das zukünftige Zusammenleben zwischen Menschen und Bots. Und büchertechnisch sind meine absoluten Favorites Hello World von Hannah Frey, ist auch schon ein bisschen älter. The Weapons of Mass Destruction von Katie O'Neill. Und ein absoluter Must-Read ist Invisible Women, oder zu Deutsch Unsichtbare Frauen, von Criado Perez. Und letztlich wurde ich bei einem Vortrag selbst auf das Buch Quality Land von Marc-Uwe Kling aufmerksam gemacht, was eben eine Utopie der Zukunft zu einem gewissen Grad darstellt. Und ich finde es extrem spannend und erschreckend, wie so Fantasy mit Reality teilweise jetzt schon verschwimmt.
Danke, Carina, an dieser Stelle, dass du deine KI-Expertise mit uns geteilt hast.
Ja, vielen lieben Dank für die Einladung. Immer wieder gerne. Es war mir wirklich eine Freude.